ARD. Talk mit Tees.
Im Film bin ich eine junge Deutsche, die von ihm trainiert werden möchte. Und in echt war ich auch eine junge Deutsche, die mit ihm auf Augenhöhe sein wollte. Da kommt dann so meine sehr ehrgeizige Leistungssport-Vergangenheit in mir durch und die dann sagt, nee, komm, du kannst jetzt hier nicht aufgeben. Du kannst jetzt hier nicht aufgeben. Das war schon cool. Also es hat mich auch fast gekillt, muss man dazu sagen. Also ich glaube, es war das erste Mal seit dem Leistungssport, dass ich auch wieder so Blut im Mund geschmeckt habe. Wir hatten ja auch keine wirkliche Ahnung, wie das da drüben in Amerika funktioniert. Wir hatten hier einen kleinen, schnuckligen Film gemacht. Aber so Hollywood ist einfach nochmal eine andere Liga. Und auch gerade, wenn du da rüber gehst und niemanden kennst, dann bist du einfach lost.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich liebe Menschen mit außergewöhnlichen Biografien. In dieser Folge spreche ich mit Luise Großmann, eine noch relativ junge Schauspielerin, die aber gerade ein irres Projekt realisiert hat. Sie spielt in einem Film, den sie auch mitproduziert hat, der sogar in den USA herauskommt. Und sie spielt dort an der Seite von Ving Rhames, der sonst große Blockbuster spielt. Pulp Fiction oder Mission Impossible, ein richtig großer Name. Wie es dazu gekommen ist, ist wirklich kurios, denn es hat begonnen mit einem deutschen Film, den sie innerhalb von nur 3 Tagen gedreht haben. Luise spielt darin eine junge Frau, die gerne von einem älteren Boxer trainiert werden möchte. Sie kann noch nicht viel, ist aber ambitioniert. Sie taucht ohne Anmeldung in der Trainingshalle eines legendären Coaches und ehemaligen Champions auf und verlangt, dass er für sie den Ring bereit macht. Der lehnt jetzt erstmal ab und schickt sie fort, aber sie lässt sich nicht so einfach abwimmeln und überzeugt ihn irgendwie. Ihn, der so ganz anders ist. Und er will dann erstmal überprüfen, ob sie dem Ganzen überhaupt gewachsen ist. Nicht nur körperlich, auch mental. Das ist die Ausgangssituation für diesen Film. Uppercut. Wie es dazu kam, dass sie auch für den amerikanischen Markt ein Remake von diesem kleinen deutschen Film gemacht haben, das hört ihr gleich. Und wie ist das so in Hollywood? Und wie ist sie überhaupt zum Film gekommen? Denn studiert hat sie Sportjournalismus und Sport in Köln. Davor war sie Leistungssportlerin, Stabhochspringerin in Magdeburg. Das ist schon eine ungewöhnliche Geschichte. Und eine ganz schöne.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hallöchen.
Guten Morgen hier in Berlin, Luise.
Vielen Dank, ich freue mich.
So, wir sind in Berlin, es ist relativ früh und du bist zu Fuß hergekommen als ehemalige Leistungssportlerin.
Gehört natürlich. Sich das schon.
Also, aber ja. Zu Fuß gekommen. So, Luise, genannt auch Louis mit 3 I. Wo kommen die 3 I her?
Witzig, das wurde mich schon öfter gefragt. Also das hat man so eigentlich als Spitzname angefangen. Also das ist so mein so
ja,
Louis.
Natürlich,
und
Louis.
Louis, also von Luise, Louis. Und dann hat sich das immer so ein bisschen weiter etabliert und dann war das tatsächlich so, dass wir jetzt viel in Amerika waren und dann fanden die das auch irgendwie cool so als Künstlernamen und ich fand das auch cool und dann haben wir uns so gedacht, okay, why not? Und ja, jetzt ist es Louis, mein Künstlername.
Es ist ungewöhnlich für Schauspielerinnen, für Musiker, für Projekte, Louis, ja, aber so ein einzelner Name als Schauspielerin.
Aber schon mittlerweile Zendaya.
Ja,
also es kommt schon auch ein bisschen so. Und das ist ja immer so die Frage, ja klar, es ist ungewöhnlich, aber vielleicht auch deshalb gerade cool.
Mhm. Also Volker Bertelmann, der Filmkomponist, der auch Oscar gewonnen hat für Im Westen nichts Neues, der hieß ja immer Hauschka.
Ja.
Der hatte ja diesen Künstlernamen. Und dann hat er aber beim Film irgendwann gesagt, kein Mensch weiß, wer dahinter steckt, wer das ist. Alle sind total verwirrt. Jetzt nenne ich mich einfach Volker Bertelmann. Und seitdem, also er ist genau andersrum gegangen.
Ja,
also
bin ja auch als Produzentin habe ich ja meinen Klarnamen.
Ja,
und insofern können die Leute das schon ganz gut zusammenfügen, glaube ich.
Ich hatte ja vermutet, deine Mutter musste dich ständig zum Abendessen rufen. Immer Louis. Also, dass das so lang ist.
Ja, das könnte auch so gewesen sein, aber es ist tatsächlich eine andere Story, ja.
Wer hatte die Idee denn für die 3i? Denn das ist ja sowas Besonderes.
Ja, das ist mehr so mit der Unterschrift so entstanden. Wenn ich, dann mache ich so 3i und so ein Herz darüber. Das sieht ganz süß aus. Und ja, irgendwie weiß ich nicht, wie das, ich weiß gar nicht, wie das so entstanden ist. Ich habe das einfach gemacht dann irgendwann. Das gab jetzt keine krasse, es gibt jetzt nicht so das krasse Konzept dahinter oder jedes I steht für irgendwas oder so.
Oh, das wäre, stimmt, das wäre gut.
Aber das könnte man sich mal überlegen.
Ja, könntest du dir überlegen. Ja. Also wofür könnte das I stehen? Für Inspiration?
Für
muss ja auch international funktionieren.
Ja, genau.
Inspiration, Inspiration gehen.
Intensity.
Oh, Intensity. was haben wir noch? Intelligent.
Oh Gott.
Nein, das geht nicht, das kannst du nicht machen.
Nein, das ist, genau, weil das ist ja dann so, ich mag das, das muss man nicht den Leuten vorgeben.
Nein, aber wir müssen das dritte I noch finden.
Ja, bis das werden wir vielleicht noch erkunden.
Ende unserer Begegnung müssen wir das dritte I noch. Mal gucken, was uns zwischendurch so noch einfällt.
Ja.
Die frühe Stunde, es ist früh, wir treffen uns gerade extrem früh. Für dich kein Problem.
Nö.
Du hast gerade schon angedeutet, du bist es aus deiner Kindheit gewohnt, früh aufzustehen. Wie früh musstest du aufstehen, ganz als du noch zur Schule gegangen bist in Magdeburg?
Ja, das war jeden Tag 5.20 Uhr, glaube ich.
Warum so früh?
Also wir sind dann so kurz nach 6.20 Uhr losgefahren dann nach Magdeburg und um 7 hat halt die Schule angefangen und manchmal hatten wir auch um 7 Sportunterricht, dann musst du dich vorher umziehen und vielleicht sogar noch was frühstücken oder so. Also das...
Du warst auf einem Sportgymnasium, weil du schon relativ früh Leistungssportlerin warst. Wie kamst du zum Sport damals? Eine Sache, die dir auch natürlich für wichtige Filmrollen in letzter Zeit ja auch nicht gerade geschadet hat, ne?
Genau.
Aber du hast es wirklich auch leistungsmäßig betrieben. Wie hat es angefangen?
Also ich komme aus so einer klassischen Sportlerfamilie. In meiner Familie hat jeder Sport gemacht, meine Schwester, mein Papa. Und dann war das erstmal so klar, dass ich das auch mache. So, ich habe geturnt als Kind, ich habe Akrobatik gemacht. Ich habe dann mit Leichtathletik angefangen, mit 800 Meter erst. Dann habe ich mich später auf Siebenkampf spezialisiert und dann irgendwann zum Stabhochsprung. So, das war dann aber schon auf dem Gymnasium. Aber ja, ich habe eigentlich Wettkämpfe gemacht, seitdem ich 8 war. So.
Ja. Stabhochsprung ist verrückt.
Ja.
Irgendwie. Es sieht ja manchmal in der Regel bei professionellen Sportlern so mühelos aus. Aber beim Stabhochsprung, da merkt man auch beim Zugucken, wie tricky das ist.
Ja. Es ist einfach, ich glaube, die komplexeste neben Golf, sagen viele, aber das ist halt keine Sportart, die man mal so eben probieren kann. Also jetzt mal 100 Meter laufen kann jeder, jetzt mal kurz in eine Weitsprunggrube springen, das kann auch irgendwie jeder, das kriegt man irgendwie hin. Aber so einen Stab in die Hand zu nehmen und diese komplexe Technik zu beherrschen, dass man sich da nicht alles bricht, ist dann schon ein bisschen was anderes, auf jeden Fall.
So in 3-4 Meter Höhe, das ist ja schon relativ viel. Also wenn man aus 2 Metern schon fällt, kann man sich schon bös was tun. Ja. Aber in 3-4 Meter Höhe an einem durchgebogenen Plexistab oder was auch immer das ist, in der Luft zu hängen und in diesem Augenblick eigentlich in alle Richtungen irgendwie gehen zu können, das finde ich total scary.
Ja, ja, voll. Also das ist, irgendwann ist natürlich durch das ganze Training die Bewegung so im Körper, dass du in dem Moment gar nicht mehr drüber nachdenkst. Also das ist quasi so automatisiert und man fängt ja dann auch mit, also bei diesen Stäben gibt es verschiedene Härtegrade und verschiedene Höhen, wo man greifen kann. Natürlich, je härter der Stab und je höher du greifst, desto schwieriger ist es ja auch, den aufzurichten. Das ist ja dann quasi eine physische mit Geschwindigkeit, Kraft und einfach, wo man abspringt von dem Winkel und Abstand her quasi. Alles so Zusammenspiel. Und klar, wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn du dann nicht schnell genug anläufst oder auch wenn du dann, wir nannten das immer unterläufst, also wenn du quasi zu weit abspringst, dann stimmt der Winkel nicht mehr zum Aufrichten des Stabes und dann ist auch schwierig.
Ja, also das ist wie oft hast du dich schwer verletzt? Das passiert wahrscheinlich etwas häufiger als beim Hürdenlaufen zum Beispiel.
Obwohl da, glaube ich, auch viele Verletzungen sind. Ich hatte mal einen doppelten Bänderriss, so Zeug. Ich habe mich jetzt nicht schwer verletzt. Ich hatte aber leider schon so ein bisschen Trainingsverletzungen einfach. Ich hatte schon mit 14 eine Knie-OP. Ich hatte dann nochmal einen Bandscheibenvorfall später, einfach, weil wahrscheinlich mein Körper dann nicht dafür gemacht war, für die Großbelastung.
Und wenn man so Leistungssport macht, ist ja auch nur die Frage, wann man sich verletzt. Es ist ja gar nicht die Frage, ob man sich verletzt, sondern es ist ja immer nur die Frage, wann passiert.
Und das nervt dann natürlich total, weil du trainierst auf sowas hin und dann ist da der große Wettkampf oder irgendeine Qualifikation oder so. Und das das kann halt so schnell passieren. Dass ich hatte das jetzt auch, ich habe Olympia gesehen und dann war da auch so eine, die sich irgendwie beim Einlaufen, ich glaube beim Siebenkampf war es, irgendwie an der Hürde hängen geblieben ist. Und du trainierst einfach Jahre auf ein Highlight hin und dann ist ein blöder Moment, du machst einen Fehler und alles ist vorbei. Und das ist schon hart, auf jeden Fall.
Ich weiß auch, was ich so beängstigend finde. Es ist, dass man da oben in der Luft hängt und man in diesem Augenblick nicht über der Matte ist. Weißt du, das ist das, was mir so
Angst macht. Das ist tatsächlich auch mit das Gefährlichste, dass du zurück in den Einstichkasten oder zurück halt hinten nach hinten fällst auf die Matte. Das ist ja alles weich. Und das passiert meistens, wenn der Stab zu hart ist, wenn du ihn quasi nicht über die Senkrechte kriegst. Mhm. Weil wenn er zu weich ist, dann wirst du so durchgeschwungen oder im schlimmsten Falle bricht er. Das sind ja auch immer diese Horrorszenarien, die irgendwie Leute haben. Also der kann auch brechen, aber passiert selten so. Okay. Aber habe ich auch schon live gesehen, ist mir nicht passiert. Ja.
Wann bist du das letzte Mal Stab hochgesprungen? Oh ist Gott. Das das Verb? Ja, Stab hochgesprungen.
Ja, kann man so
richtige
sagen.
Richtige Vergangenheitsform.
ich glaube, das ist schon 10 Jahre her. Okay. Also ich habe mit dem Abi aufgehört und das ist jetzt leistungsmäßig 10 Jahre her. Ich glaube, ich habe es danach einmal noch gemacht, aber das zählt nicht.
Könntest du es noch?
Nicht so wie damals, weil dafür brauchst du einfach zu viele Muskelgruppen, die du jetzt in deinem Alltag nicht benutzt. Alleine ich mache Sport jetzt jeden Tag auch eigentlich, aber nicht so spezifisch. Das ist halt genau das Problem, dass du so spezifisch trainieren musst. Ja, witzige Frage, keine Ahnung. Vielleicht werden wir es irgendwann mal nochmal, wenn die Challenge mich doch mal nimmt, dann.
Du hast zur Theorie gewechselt, auf jeden Fall irgendwann. Hast Sportjournalismus studiert in Köln.
Genau.
Und bist dann aber doch zur Schauspielerei gekommen.
Ja.
Wer war verantwortlich dafür? Welcher Schauspieler, welche Schauspielerin war verantwortlich dafür, dass du dich dafür interessiert hast?
Also ich habe mich, glaube ich, erstmal gar nicht jetzt für eine Person oder so interessiert. Es war vielmehr das, was wir gerade erzählt haben, dieser Leistungssport, wenn der so viel Raum in deinem Leben einnimmt und du quasi deine ganze freie Zeit eigentlich mit Sport oder mit Wettkämpfen verbringst und dann beschließt, okay, das soll nicht sein oder wie auch immer, das ist nicht nur gut für mich. Wenn man dann aufhört, dann bleibt ja erstmal sehr viel Zeit und erstmal auch eine Lücke irgendwie, auch so eine, ich meine, das war ja irgendwie meine Leidenschaft und ich habe das gemacht, weil ich damit große Ziele hatte und so weiter. Und wenn das dann wegfällt, dann stellt man sich ja erstmal viele Fragen und denkt so, Gott, was mache ich denn jetzt? Also ich war dann auch so, ich hatte keinen Plan, was ich studieren soll. Also Sportjournalismus war jetzt so, ja cool, dann mache ich das jetzt halt.
Weil ein bisschen was mit Sport zu tun.
Meine Schwester hat in Köln gewohnt, ich kann auch so ein bisschen den Sport mitnehmen, ich habe gerne geschrieben und so, das war schon alles irgendwie fein. Dann bin ich nach Köln, hatte eine super Zeit wirklich an der Spur, aber habe auch gleichzeitig gemerkt, dass das jetzt nicht mich komplett füllt, einfach so. Also dass es jetzt nicht so sagt, bam, dafür brenne ich total, dafür habe ich mich auch zu wenig für Fußball interessiert und so, weil Sportjournalismus ist ja zu 90% Fußball.
Theorie, Muskeln lernen.
Das auch noch, aber ich habe dann parallel ein bisschen gemodelt, ganz kurze Zeit und dann war ich aber auch so, ach ja, ist jetzt auch nicht so geil oder zumindest nicht das, was mich jetzt erfüllt und ich habe dann echt ganz blöd mit so einem Schauspielkurs mal angefangen, mit so einem Theaterkurs. Und
aus Spaß?
Aus Spaß, genau.
Und aus Langeweile?
Ja, aus Langeweile. Auch irgendwie aus so, hey, ich will mal was anderes probieren. Und ich hatte schon in meiner Kindheit, bevor ich mit dem Leistungssport angefangen habe, so ein bisschen Bühnensachen gemacht, damals als Akrobatin noch. Aber das war auch sehr viel Show und auch, ich habe das auch ein bisschen geliebt, so dieses. Und insofern habe ich das dann probiert und habe dann irgendwie gemerkt, wow, das ist irgendwie ziemlich geil. Und wie wäre das denn, wenn man das zu seinem Beruf machen könnte? Und das war natürlich ein Prozess. Ich bin nicht dann sofort, ciao, ich mache das jetzt nicht mehr und gehe jetzt irgendwie auf die Schauspielschule. Natürlich. Ich habe dann noch meinen Bachelor fertig gemacht und habe dann das andere immer so mehr hochgezogen. Bin dann Vorsprechen gegangen und so. Und dann bin ich direkt nach meinem Bachelor auf die Schauspielschule in Köln gegangen, genau.
Ja. Und mittlerweile voll im Schauspielbusiness verwurzelt, nicht nur hier, auch drüben in den USA. Und die Geschichte dieses Films, Uppercut, ist ja eine total kuriose eigentlich, denn es ist das Remake eines Films, den du in der Pandemie gemacht hast. Ihr habt den innerhalb von 3 Tagen gedreht, Leberhaken. Es ist ein Kammerspiel.
Ja.
Ja, Hardy Krüger Jr.,
genau.
Dein Boxtrainer.
Ja.
Und du bist das junge Mädchen, das von diesem alten Haudegen, der seine besten Tage hinter sich hat, trainiert werden möchte. Und sie muss ihn aber auch erst einmal überzeugen. Wie kamt ihr erstmal zu diesem Film Leberhaken? Wie kamt ihr dazu, innerhalb von 3 Tagen ein ganzes Kammerspiel abzudrehen.
Also dazu muss man ja bedenken, in welcher Zeit das gedreht wurde. Und das war halt im ersten Covid-Lockdown. Ich hatte gerade mit Regisseur und Drehbuchautor und Produzent Thorsten Rüther eine Produktionsfirma gegründet.
Entschuldigung, im ersten Covid-Lockdown durfte man doch eigentlich gar nicht.
Genau, und deshalb wollte ich gerade sagen, wurde halt das Projekt, was wir eigentlich geplant hatten, erstmal komplett geshutdown, weil ja gar nichts ging und alles wurde gestoppt und keiner wusste irgendwie irgendwas. So, und dann fing das ja so ganz langsam an, dass man so mit Tests und irgendwie mit Masken und ganz viel Abstand so ganz kleine, vorsichtige Sachen drehen durfte. So. Und ist eine ganz lustige Story, weil der Hardy ist zum Thorsten gegangen und hat ihn eigentlich nach einer Showreel-Szene gefragt.
Das sind Regisseur?
Genau. Das sind so Szenen, die wir als Schauspieler benutzen für unser Demoband, das schickt man dann an Caster und so weiter. Und er wollte sich halt mal anders positionieren und hat dann den Thorsten gefragt, hey, kannst du was für mich schreiben? Mhm. Und Thorsten meint dann, ja klar. Und dann hat er was geschrieben, hat mich gefragt, ob ich anspielen möchte. Und es war am Anfang tatsächlich als Showreel-Szene geplant. Und dann hat Hardy das gelesen, ich hab's gelesen. Wir haben beide gesagt, ja geil, aber das wäre doch jetzt voll schade, diesen Aufwand zu machen und nur für so eine blöde Szene. Dann hat sich Thorsten hingesetzt, das Buch zu Leberhaken geschrieben und dann ging alles echt ziemlich schnell. Und dadurch, dass das ja diese Zeit war, wo man wirklich nur sehr reduziert produzieren konnte, drehen konnte, ist dann irgendwie so diese Idee entstanden. Auch okay, dann haben wir nur 2 Leute, dann haben wir nur 1 Location, damit das alles irgendwie umsetzbar bleibt. Und dann haben wir das wie ein Theaterstück geprobt, erstmal 3 Wochen. Also wir haben das quasi echt geprobt, dann das Ende sogar in der Location geprobt. Wir hatten dann 2 mobile Kameraleute.
Ja.
Und die sind uns dann quasi gefolgt. Und es war ein Experiment. So. Also wir wussten überhaupt nicht, was dabei rauskommt. Das hätte auch komplett schief gehen können. So.
Ja. Das war aber hätte auch so keinen interessiert, außer dass man ein bisschen Zeit vergeudet hat, ein bisschen Geld investiert hat. Und sag ganz kurz, diese Szene, die ihr probeweise für ihn gemacht habt, und es war ja auch die Zeit von digitalen Castings, jeder hat versucht zu Hause was aufzunehmen, sich zu bewerben, die E-Castings. Ja. Wie das heißt, was war das genau für eine Szene? Wo stammte die her? Wer hatte die geschrieben?
Nee, die hat ja auch schon Thorsten geschrieben.
Die hat er auch schon geschrieben.
Genau, das war quasi dann, ich kann dir witzigerweise gar nicht mehr sagen, welche Szene das jetzt im Film war, aber es ging halt schon um ihn als Boxtrainer und mich als so Schülerin.
Okay, also er hatte schon immer vor, Thorsten Reuter. Thorsten Rüther hatte immer schon vor, daraus einen großen Film zu machen.
Nee, gar nicht. Also
er hat nur aus Spaß einfach diese Szene geschrieben.
Er hat wirklich diese Szene geschrieben.
Für Hardy?
Genau, für Hardy. Und dann ist das daraus entstanden, weil wir gesagt haben, hey, das wäre doch total schade, jetzt nur diese Szene zu drehen. Können wir daraus nicht mehr machen? So, das war sozusagen der Anfang.
Was waren so für dich die besonderen Momente dieses Drehs?
Wie gesagt, natürlich dieses Ungewisse, mal gucken, ob das jetzt überhaupt klappt, ob das zeitlich auch möglich ist, so einen ganzen Durchlauf durchzuziehen. Wir haben das abends angefangen, das ging dann auch bis in die Nacht rein. Und das war halt total besonders, weil du kommst ja als Schauspielerin, als Schauspieler nie in die Lage, also außer du spielst Theater, wirklich so eine Rolle komplett am Stück durchzuspielen.
Ja.
Und das ist ja im Film was ganz Besonderes, weil normalerweise hast du ja Szenen, dann wiederholst du das und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein Geschenk, wenn du als Schauspielerin die Möglichkeit hast, so in eine Rolle einzutauchen und dann einfach die Kameras im besten Falle zu vergessen, weil du einfach nur noch mit deinem Spielpartner bist und in dem Moment. Und das ist echt eine ganz tolle, besondere Erfahrung gewesen, die ich so wahrscheinlich auch nie wieder haben werde. Ne?
Ja.
Und ja.
Nun steht das Boxen an sich mit all der feinen Technik nicht im Vordergrund.
Genau.
Es muss trotzdem überzeugend sein.
Ja.
Boxen ist nicht Leichtathletik.
Genau.
Wie hast du dich nochmal ganz speziell auf Boxen, auf die Bewegungsabläufe im Boxen vorbereitet?
Also mit Leberhaken, genau, da hat...
Du siehst lustig, gell? Ich mache
ja,
schon
genau,
das nach.
Wir sind schon am Boxen hier.
Man
so
ist hier schon am Schattenboxen.
Ja, also jetzt mit Uppercut habe ich mich tatsächlich eine Woche mit Regina Halmig vorbereitet.
Die, in Karlsruhe oder wo war der?
Ja, wir waren hier trainiert tatsächlich. Das war schon cool. Also es hat mich auch fast gekillt, muss man dazu sagen. Also ich glaube, es war das erste Mal seit dem Leistungssport, dass ich auch wieder so Blut im Mund geschmeckt habe. Und es ist, ich bin fit wirklich, aber Boxen ist nochmal was anderes. Es ist einfach, wenn du das zumindest dann so intensiv und wir haben dann 2 Stunden am Tag trainiert, 1:1 mit ihr, das ist einfach Hardcore gewesen. Und irgendwann war ich so, Gott, ich kann meine Arme nicht mehr oben halten. Und ich bin dann reingekommen und dann bin ich so über so einen Punkt drüber und dann war es einfach nur noch geil und sie ist ja echt eine Maschine. Also sie hat es einfach noch so krass drauf. Das haben wir jetzt natürlich auch alle nochmal offiziell gesehen, aber wir wussten das auch schon vorher. Ja, es war schon eine coole Woche.
Aber es gab keinen Moment, wo du gesagt hast, boah, ich glaube, das war eine ganz schlechte Idee. Denn weißt du, wenn die Arme so schwach sind, dass man sie nicht mehr hochkriegt und Regina schreit dich an, Deckung, wo ist die Deckung? Ich krieg meine Arme nicht mehr hoch.
Ja, ich glaube aber, da kommt dann so mein dann doch sehr ehrgeizige Leistungssport-Vergangenheit in mir durch und die dann sagt, nee, komm, du kannst jetzt hier nicht aufgeben, hier nicht aufgeben. Und ich wusste ja auch, wofür ich es mache und insofern... Okay. Habe ich es durchgezogen.
Brauchst du fürs Boxen Muskeln denn, die du so vorher vom Leichtathletik, lag ja auch schon wieder ein paar Jahre zurück, gar nicht hattest? Denn du bist
klar,
ja doch,
viel Arme
du bist
natürlich,
ja doch eine sehr schmale
Person.
Du bist, obwohl du bist nicht die typische Boxerin. Ich weiß aber gar nicht, wie professionelle Boxerinnen aussehen.
Es gibt ja aber
das
auch sind, verschiedene
schon,
Gewichtsklassen.
Aber Pakete. Ja, okay, du bist
und klar,
Fliegengewicht.
Ich bin dann wahrscheinlich das leichteste Gewicht. Aber... Klar, also das, ich habe dann schon, der Fokus lag dann mehr auf dem Arm und das auch zu trainieren. Aber auch die Beine darf man nicht unterschätzen. Ne? Also das ist echt...
Die Beinarbeit, die Ali groß gemacht hat, oder?
Genau.
Der so locker da rumgetribbelt ist.
Oder es so leicht wie so eine Feder aussieht und denkst so, wow. Ja, also es gehört was dazu. Und es ist, also man kann es jetzt gar nicht so mit Stabhochsprung, das sind ganz andere... Abläufe, aber trotzdem hilft dir natürlich ein gewisses Technikverständnis von Sport allgemein, dass du weißt einfach, okay, dann in dem Moment nimmst du auch deine Hüfte mit und schlägst nicht nur mit dem Arm zu. So. Also das hilft natürlich einfach.
Woher kanntest du Thorsten denn?
Thorsten und ich, wir haben uns vor längerer Zeit kennengelernt. Wir hatten dann, was ich sagte, wollten eigentlich ein großes Serienprojekt machen.
Okay. Und wie kamt ihr da zusammen? Es gibt viele Schauspielerinnen, die solche Rollen gerne haben mögen. Es ist ja wirklich, es ist schwer.
Ja.
Man muss auch immer Glück haben. Ja. Man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, dass man da zusammenkommt.
Ja. Also das ist tatsächlich eine witzige Story, weil der Thorsten, der kommt eigentlich aus dem Marketing- und Management-Bereich früher. Und der hat einen Designer gemanagt, den Marcel Ostertag, für den ich mal gemodelt habe.
Okay.
Und dann haben wir uns darüber irgendwie kennengelernt und dann aber einfach, okay, dann bin ich vom Modeln weg, dann ist er da auch so ein bisschen raus. Wir sind aber in Kontakt geblieben und dann haben wir so angefangen zusammen zu arbeiten.
Und habt wirklich einen irren Weg hinter euch, denn dieser kleine Film, dieses Kammerspiel, wurde gezeigt beim Filmfest in Oldenburg.
Genau.
Es waren Produzenten da aus Amerika, die haben das gesehen, haben gesagt, ey, das ist eine Story, sowas mag Amerika, mach davon ein Remake. Nun wird in diesem Business sehr viel versprochen, es wird geredet. Solange da nicht die Unterschriften trocken sind, kann ja wirklich ganz viel passieren.
Total.
Was war Thorstens erster Gedanke, als er diesen Vorschlag bekam? Wie ernst hat er das genommen?
Genau, ich glaube, das haben wir am Anfang gar nicht ernst genommen. So, weil was du sagst, die Amerikaner machen gerne Komplimente und es wird wirklich viel geredet.
Ja, come and see me. Und
oh,
wenn
yeah,
du dann mal
yeah,
vor der Tür stehst,
exactly,
what are you doing here?
Yeah. What? We didn't have any appointment. Also genau, das ist so echt der Punkt. Und deshalb haben wir das am Anfang überhaupt nicht ernst genommen, bis dann tatsächlich sich die Leute häufiger gemeldet haben und auch dann beim Festivaldirektor sich gemeldet haben, hey, könnt ihr uns mal mit denen connecten, nochmal offiziell und so. Und dann haben wir so gesagt, ja gut, was haben wir denn zu verlieren? So, als jetzt das mal zu probieren, also einfach mal rüber zu fliegen, uns mit Leuten zu treffen. Ja, why not?
Und, in Los Angeles? Der Klassiker?
Genau, die ersten Meetings waren tatsächlich in New York, glaube ich, und dann L.A. Ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Das Lustige ist, am Ende waren es gar nicht die, mit denen wir es gemacht haben, aber die haben es halt so angestoßen.
Mhm.
Und dann, ne, auch da mit den Amerikanern, dann waren so, die wollten dann Sachen, die wir nicht so wollten, aber dann hatten wir schon wieder andere Leute kennengelernt, so, die dann gesagt haben, oh Gott, ja klar, dann machen wir das natürlich. Und dann waren wir auf einmal mittendrin, so, und dann... Also wir hatten ja auch keine wirkliche Ahnung, wie das da drüben in Amerika funktioniert. Wir hatten hier einen kleinen, schnuckligen Film gemacht. Der ist ja dann auch später bei Paramount Plus gelaufen. Aber so Hollywood ist einfach nochmal eine andere Liga. Und auch gerade, wenn du da rüber gehst und niemanden kennst, dann bist du einfach lost. Also ich hätte mir auch niemals vorstellen können, jetzt als Schauspielerin zu sagen, ich gehe jetzt nach L.A. Mhm. Also, weil das, da wäre ich irgendwie überfordert oder lost gewesen. Und so ist das halt alles irgendwie entstanden. Keine Ahnung. Und dann war man auf einmal da drin und dann hat man Leute, die das protegiert haben. Und dann war man irgendwann an so einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ziehen wir es durch. Oder also jetzt wollen wir gucken, wie weit wir kommen.
Ja.
Weil auch da war ja klar, das wird kein Durchmarsch werden. So. Und es gab so viele Hindernisse und Sachen, die wir ja natürlich neu gelernt haben.
Wie zum Beispiel?
Also wie kriegt man überhaupt einen Star für seinen Film? Das ist ja, also...
Den brauchtet ihr, das war klar, ne?
Also das war jetzt... Wir wollten, für Thorsten war von vornherein klar, der hat ja dann auch das Buch umgeschrieben. Das ist ja größer geworden. Es ist nicht mehr nur ein Ort, es sind zwei Zeitebenen, die miteinander verschwimmen.
Die junge Boxerin, die viele Jahre später selber Managerin ist und jemand anders trainiert, in dem Fall auch einen schwarzen Boxer.
Ja.
Hier im Duell ist es andersrum. Dein alter Boxtrainer ist schwarz, du bist die Deutsche, die dort in Amerika gerne machen möchte, die ja gar nicht ernst nimmt, dieses Hemd, das da vor ihm steht.
Ja. Genau, deshalb war für Thorsten von vornherein klar, er möchte einen African-American, also einen schwarzen Schauspieler für diese Rolle haben. Einfach, weil, was du auch vorhin gesagt hast, es geht in diesem Film nicht nur wie in Creed oder wie in anderen Boxfilmen um Boxen und dass es sich nur auf die Schnauze gehauen wird, und das, sondern es ist mehr eine Ebene, wo sich zwei Menschen begegnen. Deshalb hat ihn das total interessiert, einfach da noch die Unterschiede größer zu machen. Und das ist dann nun mal so, wenn ich spiele ja auch eine Deutsche, die in New York lebt.
Ja.
Und er ist ein, African-American, eher weiser, älterer, gebrochener Mensch, auch schon vom Leben gezeichnet. Und das war natürlich eine total spannende Konstellation, die ihn von vornherein interessiert hat. Und dann hatte er so Leute im Kopf dafür, und dann haben wir uns mit einer Casterin zusammengesetzt, die dann sagte...
In den USA, ne?
Genau, also in den USA, genau. Du brauchst eine Casterin, um überhaupt an diese Agenturen ranzukommen. Und auch dann wirst du eigentlich als Nobody, die wir ja waren, überhaupt nicht ernst genommen. Weil das Ding ist ja, diese großen Agenturen, diese großen Schauspieler, die kriegen 20 bis 50 Projekte in der Woche auf den Tisch. So. Und jeder will irgendwie die für ihren Independent-Film haben, weil natürlich hast du einen Star, kriegst du einfacher Geld, und das sind ja alles so Ketten. Insofern hatten wir das jetzt gar nicht so direkt auf so einen Star abgesehen. Aber unsere Casterin Michelle Lourdes, die kam dann mit dem Namen um die Ecke und meinte, hey, lass mich das mal probieren, weil ich kenne den Manager ganz gut und ich weiß auch, dass Wing irgendwie boxen mag und so.
Ja.
Und wir dann so, boah, krass, ja, also wenn du meinst...
Also Wing, Evett Rames ausgesprochen,
Wing Rames,
ne?
Genau.
Wing Rames, der schon in Pulp Fiction gespielt hat. Wie hieß seine Rolle noch?
Marcellus Wallace.
Denn ich habe den Film vor 30 Jahren mal gesehen. Ja. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen.
Okay, aber man kann ihn gut mal wieder gucken.
Mir ist auch ein bisschen zu brutal gewesen.
Ja. Okay, verstehe.
Und gestern erzählte ich einem Kollegen von Wing Rames, hey, Marcellus Wallace.
Ja,
und ich sag, wie heißt der? Marcellus Wallace. Ja. Ah ja, okay. Ja, Marcellus Wallace, der machte das und das. Also, legendäre Rolle.
Legendär.
Außerdem hat er neben Tom Cruise in Mission Impossible gespielt.
Ja.
Einer, der Blockbuster dreht. Ne?
Ganz genau.
Okay.
Genau.
So, der Name fiel.
Der Name fiel und wir fielen auch vom Stuhl sozusagen. Mhm. Ja, und dann war das halt so ein Prozess, okay, sie fragt ihn mal an, checkt mal die Verfügbarkeiten, und dann ist ja dieser entscheidende Moment, dass er das Skript liest. Also es ist quasi schon, du bist schon King und Queen, wenn es dazu kommt, dass jemand dein Buch überhaupt liest.
Ja.
So, und das nicht direkt in den Trash landet. So.
Ja.
Und als wir dann echt zum FedEx gefahren sind, um das Buch auszudrucken und es dann mit dem Kurier zu Wing zu schicken.
Nach Los Angeles? Oder
wir waren gerade in Los Angeles,
genau.
Wir waren gerade dort vor Ort. Und
ihr hättet selber einwerfen können, einfach nur, um sicher zu gehen, dass es ankommt.
Ja, ich glaube, das wäre nicht so gut gekommen.
Ding dong.
Hallo.
Hallo, Mr. Rams, here's your book.
Ja, und dann wussten wir, er liest jetzt das Buch, und ja, dann hat das so angefangen alles. Und,
ja. Warum hat er es gelesen? Weil die Casterin so einflussreich ist? Warum liest er dieses Buch?
Ja, gute Frage. Also ich glaube,
aber ihr habt ihn danach, das
also
bestimmt ja
Thorsten
gefragt.
Er hat noch einen persönlichen Brief an ihn auch geschrieben, also wo quasi auch drin stand, warum er denkt, dass die Rolle für ihn perfekt ist. Und ich glaube schon, dass ihn das dann irgendwie interessiert hat oder zumindest neugierig gemacht hat. Mhm. Und wenn dieser gewisse Punkt von Neugier dann da ist und Wing ist ein unglaublich neugieriger Mensch.
Mensch, ja. Noch schwieriger ist der Komparativ, neugierigerer.
Neugieriger. Ich glaube, das war dann einfach etwas, was ihn interessiert hat. Und auch als wir uns in unseren ersten Begegnungen dann, als wir uns so zu Readings also getroffen haben, um erstmal das Skript zu lesen und uns kennenzulernen, da war der unglaublich neugierig. Einfach so auf, hey, er fand es so besonders, dass wir jetzt da sind mit diesem Buch und er fand diese Rolle für ihn, glaube ich, was wir auch später erst auch während des Drehs gelernt haben, dass das offenbar auch sehr nah an ihm selbst war und dass dieser Charakter irgendwas mit ihm gemacht hat. Und das hat man auch in der ganzen Zusammenarbeit gespürt, dass er das nicht, ich meine, das hast du ja auch, das ist ja ein großes Risiko. Du signst, also du nimmst so einen Star unter Vertrag und dann spielt er dir das so runter, aber he doesn't care.
Und hat er früher mal geboxt selber?
Er hatte schon mal einen Boxfilm gedreht mit Wesley Snipes, glaube ich, irgendwann, aber schon ein bisschen länger her.
Wie hieß der Film nochmal?
Undisputed oder so.
War das, genau. Glaube ich, genau, so hieß der. Mhm.
Genau, insofern hatte er das irgendwie auch im Blut so schon. Und
denn es ist immer noch komisch, da sind zwei Deutsche, die wollen einen Independent-Film drehen. Ja. Und es gibt ja auch nicht viel Geld für ihn. Es ist wirklich ungewöhnlich. Ja. Also da kommen viele Sachen zusammen.
Also wir hatten auch ja dann schon zu der Zeit einen etablierten amerikanischen Produzenten auf unserer Seite, der uns ja dann auch mit der Casterin zusammengebracht hat, weil auch wir schreiben nicht eine Casterin an, die sagt dann, yeah, ich will das machen. Mhm. Also du brauchst vor Ort einfach Leute, die das supporten. Sonst geht gar nichts. Also es geht einfach nichts. Genau, was du sagst, hier sind wir und wir wollen jetzt mit Wing Rhames drehen und let's go. Also keine Chance. So. Du brauchst wirklich Leute, die das da pushen, supporten.
Ja. Und selbst Ralf Möller damals, als der nach Hollywood gegangen ist, auch, der wurde nicht durchgelassen zu irgendeinem Studio-Boss.
Ja.
Ja, der biss mehrmals auf Granit und irgendwann dann war er aber so, gesagt, nein, ich gehe nicht.
Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele E-Mails wir geschrieben haben ins Leere. Hunderte.
Ja,
so. Und das ist einfach auch so dieses Learning von, wenn du da niemanden kennst, dann vergiss es. Mhm. Also du brauchst, selbst dann versuchst du über irgendwelche kryptischen Dinge, E-Mails von irgendwelchen, genau, Studiobossen rauszufinden und denkst, okay, jetzt pitchen wir denen mal unser Projekt. No one cares.
Nicht in Amerika. Ja. Nehmen wir uns ganz kurz mal mit in den Raum, wo ihr euer erstes Reading, eure erstes Probelesen gehabt habt.
Ja.
In welchem Gebäude war das?
Das war in Santa Monica.
Ja.
Und da hatten wir tatsächlich so einen Raum wie den hier. Also das war so ein Studioraum irgendwie, den wir dafür angemietet haben.
Erdgeschoss oder irgendwo oben?
Eine Etage hoch und es war auch ein großer Raum. Man konnte so rausgehen da hinten und dann hatte er sich erst mit Thorsten, die hatten sich erst zu zweit kurz getroffen und ich kam dann, glaube ich, nach einer halben Stunde oder so dazu und dann war ich schon sehr aufgeregt.
Du hattest ihn noch nicht kennengelernt.
Ich hatte ihn noch nicht kennengelernt. Ja, das war sehr, sehr aufregend. Und dann war das aber, was ich ja vorhin sagte, so direkt, ja, cool, dass wir hier zusammensitzen und so. Also das war jetzt überhaupt nicht, wer bist du und warum willst du das jetzt machen und so. Ja, das war irgendwie schon besonders.
Was ist die Sache, bei der ihr beiden connected habt, außerhalb dieses Drehbuchs. Man unterhält sich ja dann so ein bisschen privat, du lernst ihn kennen, Familie, was auch immer. Wo habt ihr beiden connected?
Ich glaube, das Coole war, dass sich diese zwei Ebenen ja so ein bisschen gespiegelt haben. Im Film bin ich eine junge Deutsche, die von ihm trainiert werden möchte. Und in echt war ich auch eine junge Deutsche, die mit ihm auf Augenhöhe sein wollte. Und ich glaube, während dieses Drehzeitraums hat er zum einen gemerkt, dass ich einfach top vorbereitet bin und dass ich einfach hier keinen Shit mache. Und dann haben sich tatsächlich auch in den Drehpausen diese intensiven Dialoge, die wir on-camera haben, die hatten wir fast auch off-camera. Also ihn hat das total interessiert, diese zwei Welten. Und er wollte alles wissen, ich wollte von ihm alles wissen. Und so sind da echt super tolle Gespräche entstanden. Und das war ja auch für ihn eine ganz besondere Art zu drehen, weil wir haben vorhin über Mission Impossible gesprochen. Da hat Wing ja vergleichsweise jetzt weniger Text zumindest. Und dann hat er vielleicht fünf, sechs Sätze am Tag, die dann in ganz vielen verschiedenen Einstellungen gedreht werden.
Ja.
Und wir hatten teilweise 8 Seiten am Tag. Dialog.
Und hat er seinen Text immer drauf? Er ist das ja nicht gewohnt.
Fast immer. Genau, aber da an diese Art und Weise zu drehen, musste er sich natürlich erstmal gewöhnen. Und Thorsten hat halt diese Art von zu drehen ein bisschen von Leberhaken übernommen. Also wir haben sehr lange Takes gedreht. Wir haben mit 2 mobilen Kameras gedreht wieder, weil das einfach diese tolle Atmosphäre erzeugt und weil uns das auch als Schauspielern ein bisschen mehr Freiraum gibt. Wir können uns dann in einer Szene entfalten und später irgendwann, ich glaube so ab Tag 3 oder 4 haben wir angefangen zu improvisieren, weil wir einfach so drin waren.
Ja.
Und dann hat Thorsten das zugelassen und dann sind echt tolle Sachen daraus entstanden.
Welche Szene zum Beispiel entstand aus einer Improvisation?
Da gab es zum Beispiel so, wenn ich im Ring sitze und von Heidi Klum erzähle und irgendwie von Scheiße und dann hat er gefragt, what does Scheiße mean und so. Also das war quasi so ein Moment, der einfach da echt entstanden ist. Und da gab es auch noch so ein paar in der Umkleide oder als ich dann genau in der Umkleide von meinem Freund erzähle, da waren auch so ein paar Sachen, die dann da zwischen uns entstanden sind.
Wie hat sich das entwickelt mit ihm? Also nach Tag 3 habt ihr angefangen zu improvisieren. Wann hat es so richtig gefunkt zwischen euch?
Das war, glaube ich, so, zweite Hälfte der ersten Woche. Also wir hatten ja auch nur für diesen Teil 9 Drehtage. Das ist echt wenig so. Und ich glaube, für ihn war am Anfang wirklich so diese Challenge, sich auf diese Art und Weise zu drehen, einzulassen. Also einfach, okay, das ist hier einfach ein krasses Pensum, das ist er nicht gewohnt auch.
Hat es denn aber auch, sag ich mal, bei ihm ein paar neue Reize gesetzt?
Total, das meine ich.
Impulse gegeben,
es hat
was ihn, anders zu machen?
Genau, und das war ja genau der Punkt, wo er, also du wirst erstmal, das kennen wir ja alle, du machst es, irgendwas ist komplett anders als sonst, es ist neu und erstmal fühlt man sich vielleicht ein bisschen überfordert und dann irgendwann checkt man, okay. Also es gibt dann ja 2 Richtungen. Entweder man geht in die Abwehr und man sagt, ich ziehe das jetzt hier irgendwie durch oder ich fühle mich jetzt hier gechallenged und ich gehe jetzt all in. Und bei ihm war es dann halt ein Glück, der zweite Weg, weil ich glaube, sonst hätten wir keinen Film gehabt.
Ja.
Und er ist dann wirklich all in gegangen und hat mir dann, glaube ich, auch vertraut. Und ich glaube, das ist dann so dieser Punkt, okay, es gab ja nur uns beide und wir mussten uns ja vertrauen, weil sonst... Wie gesagt, kein Film.
Das ist immer ganz schwer für Außenstehende nachzuvollziehen. Was heißt das? Man muss einander vertrauen bei einer solchen Szene. Genauso wie er musste all in gehen.
Ja.
Er hat sich darauf eingelassen. Ja. Was heißt das genau für ihn?
Das heißt einfach, dass er dann, glaube ich, Parallelen gefunden hat zu seinem eigenen Leben und dann zugelassen hat, dass das auch was mit ihm macht. Dass er quasi, okay, da ist diese Figur und da bin ich und da gibt es Verknüpfungspunkte, Parallelen und ich lasse mich davon berühren und ich lasse mich von meiner Spielpartnerin berühren, weil wir ja hier im selben Boot sitzen und sie auch eine Geschichte zu erzählen hat und ich bringe meine Geschichte mit und das Schönste ist eigentlich im Schauspiel, wenn man nur noch auf den anderen reagiert, wenn du nicht dir was im Kopf vornimmst und sagst, ich habe das jetzt so geübt oder so und jetzt spiele ich das so, sondern ich reagiere jetzt hier in diesem Gespräch auch auf dich. Ich habe mir ja nichts vorbereitet und sage, okay, oder man hat dann so Szenarien in seinem Kopf, wenn das so und so ist, dann reagiere ich so und so. Mhm. Aber das Schönste ist ja, wenn man sich in einen Moment fallen lässt und wenn man dann guckt, okay, wie sagt er jetzt diesen Satz? Und egal, wie ich mir das vorgenommen habe, ich reagiere auf ihn. Und weil das macht ja was mit dir. Wenn er mich jetzt anschreit, hau jetzt hier ab, oder er das ganz irgendwas Liebevolles sagt, ist ja meine Reaktion anders. Und das zuzulassen, ich glaube, das ist Vertrauen.
Welches war die intensivste Szene, die in diese Richtung geht?
Da hatten wir sehr intensive Szenen in dem Lockerroom, also in der Umkleide. Und das war ja auch noch mal enger. Und das war noch mal eine intensivere Atmosphäre für mich auch, für ihn auch. Und das war, glaube ich, sehr besonders, aber auch später, wenn er mich zu meinem Boyfriend ausfragt und wir da sitzen, er auf dem Ring, ich auf diesem, das war auch sehr, ja.
Genau, was will er dann nochmal wissen?
Da erzähle ich ihm halt, dass ich halt nicht so happy mit ihm bin und dass er halt sehr auf seine Arbeit fokussiert ist. Und das war eine lustige Nummer, wo er dann sagt, also ich sag, der ist einfach los und hat meine Donuts gegessen. Und dann sagt er, no, he ate your donuts, that shit is crossing the line. Und das waren halt so diese lustigen Momente, die dann auch aus dem Moment heraus entstanden sind.
Ach, herrlich. Ja. Ist das jetzt ein Hollywood-Film, weil ein Hollywood-Star mitspielt? Dann ist es natürlich eine Independent-Produktion. Das Independent ist ja nicht Hollywood. Aber wird es zu einem Hollywood-Movie?
Naja, ich glaube, es wird ja dann oder wurde ja damit zu einem Hollywood-Movie, seitdem wir so einen tollen Partner in Amerika haben mit Lionsgate. Das ist natürlich...
Kennen wir, sehen wir immer vor Filmen, große... Ja, was ist es? Ist es ein Verleih oder ist es eine Produktionsfirma? Genau, was ist Lionsgate?
Lionsgate ist, das nennt sich Distributor, also die den Film sozusagen verteilen. Kinos, zu Plattformen und so weiter und so fort. Die haben sowas gemacht wie La La Land, Hunger Games, John Wick. Also schon krasse Nummern und da sind wir natürlich eine andere Liga, sage ich mal. Aber ja, krass, also damit hätten wir natürlich nie gerechnet. So, du machst einen ersten Film da drüben und dann kriegst du so einen krassen Partner. Das ist total unreal.
Der kommt zeitgleich in den USA in die Kinos?
Bisschen später sogar.
Sogar ein bisschen später. Du bist Mitproduzentin, auch ganz offiziell.
Ja.
Sag kurz zwei Sätze. Was beinhaltet diese Tätigkeit? Manchmal ist es natürlich auch nur nominell. Man wird als Produzent mit reingeholt, weil man auch den Film dann nach außen sehr schön vertreten kann. Was ist dein Produzentenanteil an diesem Film?
Ich würde schon sagen, dass der nicht unerheblich ist. Also ich bin da jetzt nicht nur mit meinem Namen drauf. Ich habe ja mit Thorsten, wie gesagt, die Produktionsfirma zusammen und wir haben da auch einen maßgeblichen Anteil an der gesamten Produktion. Einfach weil wir alles betreut haben. Also von, wir müssen den ersten Euro besorgen, bis hin zu jetzt diesen Deal mit Lionsgate zu machen, bis hin jetzt das hier in die deutschen Kinos zu bringen. Also das ist alles Produzententätigkeit. Ja. Du besorgst Geld, du musst darauf achten, dass alles irgendwie funktioniert. Wir hatten dann natürlich unseren Produzenten in Amerika, der den ganzen Dreh aufgesetzt hat, also der quasi die ganze Crew besorgt hat und so weiter und so fort. Das lag nicht in unserer Macht so, aber alles andere, also dieses große Ganze immer im Blick zu behalten, zu gucken, wie oft hatten wir Punkte, da hat uns dann Geld gefehlt, da mussten wir in kürzester Zeit nochmal Geld besorgen, dann war der Schauspielerstreik, wir mussten diesen Waiver besorgen, also diese Ausnahmegenehmigung, dass wir trotzdem weiterdrehen dürfen und das ist einfach sehr viel Verantwortung. Es ist aber auch toll, weil man natürlich etwas mitgestalten kann. Du gehst ja nicht nur als Schauspielerin hin und machst deinen Job, sondern du hast wirklich einen Einfluss auch auf, wie Dinge gemacht werden.
Habt ihr in Los Angeles eine Bank ausgeraubt?
Wir waren kurz davor.
Denn wie habt ihr diesen Film finanziert? Es gab keine Filmförderung, es war kein großes Studio dahinter, das gesagt hat, wir machen den Film, hier sind die Millionen oder sowas. Wo habt ihr das Geld her gehabt?
Das ist tatsächlich auch sehr unkonventionell entstanden, weil wir den Film eigentlich wie ein Startup aufgesetzt haben. Das heißt, wir haben nach Leuten gesucht, die gerne mal in Kunst und Filme investieren wollen. Dann ein großes Glück gehabt, dass irgendwann der erste Stein gefallen ist und wir eine erste Zusage über eine bestimmte Summe hatten.
Ja. Durch wen? Also was für eine Art von Firma hat da investiert?
Das sind alles Family Offices, also tatsächlich Privatpersonen.
Ja.
Also wirklich Menschen, mit denen wir reden, die wir auch irgendwie kannten. Also mal kurzer Exkurs. Thorsten hat vor längerer, oder wir haben zusammen eine Kampagne fürs Handelsblatt gemacht mit Jim Rakete damals und irgendwie die größten...
Berühmter Fotograf,
Fotograf.
Der auch viele Popmusiker fotografiert hat immer.
Genau, und da haben wir eine Kampagne fürs Handelsblatt gemacht und haben so die Wirtschaftselite porträtiert. Da sind wir halt mit einer bestimmten Liga an Menschen in Kontakt gekommen. Jetzt gar nicht mit Hintergedanken oder so, das klingt jetzt so blöd. Aber wir haben uns einfach gut mit denen verstanden. Und dann haben wir uns mit zwei davon irgendwann später nochmal getroffen und denen nur erzählt, dass es da jetzt entstanden und so. Und dann vielleicht so gefragt, ob sie jemanden kennen, der gerne mal in Filme investieren will oder so. Und dann waren es am Ende aber meistens dann die Leute selber und die haben dann am Anfang einen kleinen Teil reingetan, dann konnten wir wieder anderen Leuten sagen, hey, wir haben jetzt schon ein bisschen was und du brauchst ja Geld, um das auch anzuschieben, weil in Amerika ist alles teuer und es arbeitet ja keiner erstmal so für dich. Also das ist schon Und das hat uns natürlich am Ende, also natürlich auch viel Stress beschert, weil du natürlich immer dieses, okay, wir müssen jetzt noch Geld besorgen und das und das. Und du hast ja auch diesen Menschen eine Verantwortung gegenüber. Also das ist ja nicht jetzt wie, ich nehme jetzt eine Filmförderung und dann ist das so ja von der Förderung und es ist jetzt ja keine Person direkt davon betroffen.
Ich
sondern,
muss nichts zurückzahlen.
Genau, ich muss ja auch nichts zurückzahlen, wenn es nicht gut läuft. Und hier ist es jetzt ja schon so, dass wir da Menschen haben, die uns auch wieder vertraut haben,
ja.
Die gesagt haben, okay, irgendwas ist da, die glauben da offenbar dran, wir glauben jetzt an die.
Alles Amerikaner?
Alles Deutsche.
Alles Deutsche sogar.
Ja, ja, also auch sehr ungewöhnlich, ja, könnte man denken.
Ja.
Und ja, das hat aber einen natürlich auch angespornt, auch den Leuten das zu beweisen, dass wir jetzt nicht, also dass wir einfach auch sorgsam mit deren Geld umgehen und einfach auch alles dafür geben, dass die das im besten Falle zurückkriegen, ja. Oder einen Gewinn machen, noch besser.
Kurze Challenge an die Produzentin, die auch gerne Filmstoffe entwickelt, auch neue Filmstoffe macht. Ich gebe dir einfach mal drei Begriffe. Mach mir mal den Anfang eines Films.
Okay.
Mit diesen drei Begriffen.
Okay.
Und einen Satz, worum es in diesem Film allgemein geht. Okay? Also die Begriffe sind Barbie-Puppe, Sportschuhe und altes Grammophon. Wie könnte eine erste Szene aussehen?
Ja, ich sehe jetzt ein kleines Mädchen in einer Barbie-Puppe spielen. Also sie ist bei ihren Großeltern und die haben noch ein altes Grammophon. Jetzt müssen wir noch diese Sportschuhe unterkriegen. Ja, und
also sie spielt bei den Großeltern, die ein altes Grammophon haben. Das Grammophon muss also eine Funktion haben.
Ja.
Warum wird dieses Grammophon gezeigt?
Warum wird dieses Grammophon gezeigt? Also ich wollte jetzt kurz noch erstmal ihren großen Bruder. Der kommt nämlich gerade vom Joggen zurück. Die Eltern sind gestorben, deshalb leben sie bei ihren Großeltern.
Ja.
Und das ist jetzt dein Part. Was ist mit dem Grammophon? Was haben wir mit dem Grammophon?
Also auf diesem Grammophon muss dann vermutlich eine Platte laufen, ja. Eine Vinylplatte, ja. Logischerweise, mit einem bestimmten Lied.
Ja.
Und dieses Lied spielt dann später eine Rolle. Welche, ja, Rolle könnte es spielen, dieses Lied?
Na, es könnte natürlich die, ich würde jetzt mal sagen, das kleine Mädchen ist die Hauptfigur. Und es könnte sie natürlich ja prägen für ihr Leben. Ich sehe das vielleicht eher sogar so als Flashback-Szene. Weißt du, dass der Film so startet und man dann einen großen Zeitsprung macht und einfach dann dieses Lied, diese Musik, dieses ihr Mantra vielleicht sogar geworden ist.
Ja, an welcher Stelle könnte dieses Lied dann wieder auftauchen später?
Als sie klein war, hat sie diesen Song immer vielleicht ganz anders und leichter aufgenommen. Und dann aber dann hat sie irgendwann realisiert, okay, ihre Eltern sind ja tot und sie fällt erstmal in so eine Schwere. Und dann gibt es aber irgendwann den Moment, da ist sie in einem Café und da läuft dieser Song. Und den hat sie einfach seit dem Tag damals nicht mehr gehört. Und das bringt sie vielleicht dazu, einfach zu checken, okay, was habe ich eigentlich gemacht und jetzt, ich muss wieder leben.
Guck mal. Und worum geht es in diesem Film-Einsatz? Worum könnte es gehen, dieses kleine Mädchen? Ich denke automatisch an irgendeinen Horrorfilm. Also ich hasse Horrorfilme, es geht mir nichts, aber ich denke, wenn ein Grammophon ist, irgendwie hat irgendwas Unheimliches.
Ja. Ach, ich weiß gar nicht, Horror, vielleicht, ja, aber wenn man das so als Flashback benutzt, dann ist es nicht mehr so, dann ist es, hat es eher was an, also Antikes ein bisschen.
Ja, stimmt.
Und insofern finde ich, kann es schon eine coole Story sein über eine Frau, die sich einfach auch mit, also lange Zeit ihre Vergangenheit verdrängt hat und dann aber checkt, ist alles, also ich komme damit klar, auch mich damit zu beschäftigen. Und
ja. Die paar Gedanken einer Filmproduzentin, die einen innerhalb von einer Minute kurz mal einen kleinen Stoff anentwickeln muss. Du bist zeitweise auch in Amerika mittlerweile zu Hause. Habt ihr im Büro ein offizielles?
Noch nicht. Nein. Dafür sind wir zu viel jetzt noch hin und her.
Ja.
Aber ich habe jetzt tatsächlich schon zwei Management-Anfragen aus den USA, unter anderem auch von dem Manager von Bing Rames.
Ah ja, okay. It's all about connections.
It's all about connections. ja, und insofern werden wir jetzt höchstwahrscheinlich zum US-Release, der ja ein bisschen später ist als in Deutschland, dann auch mal rübergehen, mal für so eine gewisse Zeit, dass wir einfach dann für den Release dort vor Ort sind, weil uns einfach viele Leute gesagt haben, okay, ihr müsst dann einfach hier sein, weil wenn etwas entsteht daraus, dann müsst ihr da sein. So, dann können wir euch nicht irgendwie einfliegen lassen. Da geht es ja auch um, okay, Folgeprojekte, was macht man als nächstes? Das musst du dann aus der Tasche ziehen und sagen, that's it, hier, das machen wir jetzt. Und dann musst du aber da sein. So, und dann... Wenn nicht, alles gut. Also Natürlich. Es ist alles entspannt.
Nach dem Release wird es sicherlich das ein oder andere Casting dann geben.
Wahrscheinlich.
Wie weit bist du schon gegangen für eine Rolle? Denn man hört ja immer die tollsten Geschichten, die auch erfolgreich dann enden manchmal. Man gibt vor, etwas zu können, ob das nun Reiten ist oder Klavierspielen. Wie weit bist du schon gegangen, um eine Rolle zu bekommen?
Also es ist noch gar nicht so weit, ehrlich gesagt. Also genauso. Ich glaube, ich habe auch schon mal irgendwo angegeben, ich kann reiten, weil ich irgendwann mal so... Da ist es dann aber auch ein Glück wahrscheinlich früh genug abgebrochen. Aber ja, genau. Ich glaube, als Schauspielerin, da muss man einfach sagen, ja gut, wenn ich das jetzt... Also wenn es so eine geile Rolle ist und ich kriege die, dann würde ich mir auch sagen, ja gut, dann lerne ich das halt in einer Woche so oder in zwei und dann mache ich ab jetzt nichts anderes als reiten. So, dann kriege ich es doch irgendwie hin. Also ich glaube, da muss man einfach dann manchmal ein bisschen locker mit umgehen.
Es fühlt sich ja alles anders an in Amerika. Das ist the big business. Wenn du jetzt diese Sitzung gehabt hast, zum ersten Mal triffst du auf Management, da sind viele wichtige Assistenten. Beschreib mal ganz kurz diese Atmosphäre, wie du das erlebt hast. So ein, hey, richtig wichtiges Treffen.
Total witzig, weil... Also ich hatte noch von dem zweiten Management, was ich meinte, ist auch eine sehr etablierte Management-Firma. Also die haben dann wirklich auch eine riesige Company. Nicht nur Agenturen, hier in Deutschland haben wir ja Schauspielagenturen und Managements ist ja hier eher ungewöhnlich. Mhm. Also zumindest jetzt nicht so, dass es so kommerziell betrieben wird. Und dort gibt es wirklich Companies, die machen nur Management. Die haben dann auch so 1000 Klienten. Und dann hatte ich halt, wie gesagt, da kam dann die Connection über Lionsgate, da hatte mich quasi diese Person bei Lionsgate, mit der wir gearbeitet haben, an seinen Freund wieder weitergeleitet, dem diese Management-Firm gehört. Mhm. Mit dem habe ich mich dann getroffen und ich bin genauso, wie du sagst, da rein, oh Gott, das wird jetzt bestimmt so, ich muss jetzt hier so Rede und Antwort stellen und alles so pam, pam, pam so raushauen. Und dann war das so ein entspannter Typ und wir haben einfach einen Kaffee zusammen getrunken und da war niemand sonst dabei. Wir haben einfach nur gequatscht. Mhm. Er hat mich gefragt, was ich will, was ich irgendwie hier so, einfach, es war so easy. Also ich hätte mir das niemals so vorgestellt. Ich glaube, da gibt es auch andere dieser Talks, aber ich habe offenbar einen getroffen, der total cool war und mit dem das so, genau, man hat sich ja vorher so Sachen im Kopf zurechtgelegt, das sage ich dem, wenn der mich das fragt und dann muss ich ja da sofort eine Antwort haben, weil man ja gehört hat, okay, die Amerikaner, die wollen, dass du dann so einfach die überzeugst nochmal so und dann war ich aber irgendwie total entspannt und ich selbst. Und das hat mich sehr gefreut dann irgendwie danach.
Was gab es zu trinken?
Also es gab erst Kaffee.
Ja.
Und ich glaube, später haben wir auch noch irgendwas, ein Glas Wein oder so getrunken. Dann kam Thorsten noch dazu, weil die auch Regisseure managen und so. Und dann saßen wir, glaube ich, echt so einen halben Tag dann mit dem zusammen. Und das war dann einfach so... Cool, so hätte ich mir das nie vorgestellt.
Ja, und hat er auch mit dem Klassiker beendet, dann eure Begegnung mit, alright, don't call us, we'll call you.
Genau, also, ja, jein, so nicht. Ich hatte schon genau seine Handynummer und so, aber es war dann tatsächlich so, dass er gesagt hat, ey, wir haben voll Bock, das mit dir, auch das mit euch zu machen. Das macht für uns aber halt hauptsächlich Sinn dann auch, wenn ihr hier vor Ort seid. Mhm. Also, weil das Ding ist schon, dass du jetzt nicht für ein Casting eingeflogen wirst. Ne? Und das ist ja auch ganz oft eine Timing-Sache. Das heißt, wenn irgendwo eigentlich jemand schon gesigned ist, der kann dann aber aus Grund XY doch nicht, dann wird es ja interessant. Weil dann werden ja Leute ganz schnell reingeschoben, einfach weil sie auch passen und dann da sind gerade.
Ja.
Und das haben sie halt gesagt, dass dann schon cool wäre, wenn wir dann jetzt vor Ort sind. Und deshalb habe ich mich jetzt auch noch nicht entschieden, zu welchem Management ich gehe. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man da einen Film macht. Und jetzt weiß ich das einfach. Das ist so absurd, weißt du? Also ich kann jetzt anderen sagen, wie man da drüben einen Film machen kann.
Wie es zumindest funktionieren kann.
Wie es funktionieren, oder wie es bei uns funktioniert hat.
Auch wenn es ein etwas unüblicher Weg ist.
Auch wenn es unüblich ist, genau.
Ja, aber gut, warum nicht beim nächsten Mal genauso wieder machen?
Also ich glaube, dafür haben wir jetzt auch genug gelernt, dass wir es nicht nochmal genauso machen würden.
Ja, weil?
Weil wir jetzt andere auch Connections haben. Also wenn wir jetzt Lionsgate haben und natürlich das nächste Projekt, dann kann man so etwas ja anders aufsetzen. Dann muss man nicht mehr alles auf eigene Faust und irgendwie durchboxen.
Ja.
Und das ist dann schon cool, dass man natürlich jetzt auch dadurch, dass man jetzt diesen Film nicht nur gemacht hat, also das ist ja auch schon so ein Ding, überhaupt so einen Film fertig zu machen. Ja. Wie viele Leute haben wir in Amerika getroffen, die uns gesagt haben, ja, wir haben auch einen Film in Entwicklung und ja, wir schreiben auch ein Drehbuch. Ich glaube, unter 1% wird davon wirklich realisiert.
Das hört man immer.
Also so. Und wir waren schon mal einer dieser 1%, die es überhaupt geschafft haben zu drehen, was schon ein Wunder war an sich.
Ja.
Und dann noch so einen Partner in Amerika zu finden, so, also, und das ist natürlich total krass. Und dadurch haben wir jetzt natürlich, wenn wir jetzt das nächste Projekt, wenn wir bei minus 10 gestartet sind, dann starten wir jetzt zumindest schon mal bei 20, 30 vielleicht so.
Ja.
Und das ist natürlich dann auch eine andere Startrampe.
Dann kommt das nächste amerikanische Angebot, nicht hoffentlich dann, wenn du gerade in Deutschland drehst. Dann,
genau.
Dann gibt es ja auch so ein Projekt. Ja, du hast ein Projekt, du spielst die Tochter von Horst Schimanski, dem ehemaligen Tatort-Kommissar, in einer kleinen Serie. Ach, die entwickelt ihr. Ich dachte, die Entwicklung sei abgeschlossen und mittlerweile ist das Ding gekauft.
Nee, pass auf. Das war nämlich das Projekt, was wir machen wollten vor Covid.
Vor Corona.
Das war dieses große Serienprojekt und dann ist es durch Covid ins Stocken geraten. Und seitdem ist das so ein bisschen auf Eis. So, das heißt ja nicht, dass das...
Immer noch auf Eis.
Immer noch auf Eis. Da müssen wir nochmal mit so ein paar Kolleginnen und Kollegen auch reden. Mhm. Das war ja damals echt alles toll. Wir haben es ja mit Hajo Gies so gemacht und Riem van Hauwenhinge und so. Die waren schon alle an Bord. Aber ja, das ist so ein bisschen auf Eis. Aber vielleicht holen wir das jetzt auch demnächst nochmal raus. Wer weiß.
Seine Tochter. Ansonsten könnte ich auch alle in der ARD Mediathek natürlich noch sehen, in dieser Doku Fiction, ja. Tod durch Olympia. Tod für Olympia heißt
Tod
es, glaube ich.
Olympia, genau.
Der Fall Birgit Dressel, ehemalige Siebenkämpferin, die durch eine Überdosis an Medikamenten, an Doping gestorben ist. Gibt ein paar Teile davon. Mhm. Anlässlich Olympia wurde das Ganze gedreht.
Ja.
Du warst natürlich die offensichtliche Besetzung für eine solche Leichtathletin.
Ja.
Ne? Die Rolle war für dich wie gemacht, dann, oder?
Ja, also ich dachte, also wenn ich jetzt diese Rolle nicht kriege, dachte ich mir auch, dann ist irgendwas falsch. So, ne?
Bist du von dir aus auf die Macher zugegangen?
Nee,
oder?
Die haben mich angefragt tatsächlich.
Sogar dich?
Also, ja,
hatte sich also rumgesprochen?
Das muss ich irgendwie rumgesprochen haben.
Ja, die ehemalige Leistungssportlerin, die mittlerweile Filme dreht.
Ja.
So, dann machen wir eine Runde. Das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Oh, soll ich jetzt gucken?
Ja.
Ich glaube, es war echt gerade draußen.
Also stimmt das davor?
Wo ist meine Tasche? Ich bin ja hergelaufen und da bin ich an dieser wunderschönen am Spreekanal lang gelaufen und ich habe da, glaube ich, ein Foto gemacht, weil das noch so schön dunkel war.
Ja.
Ja, hier. Gucke mal.
Mhm. Ich glaube, ich habe fast das gleiche Foto gemacht, nur von der anderen Seite.
Lustig.
Ich habe nur von der anderen Seite den Bundestag nämlich, der so auch noch so schön leicht beleuchtet.
Ja, genau.
Weißt du, der so leicht beleuchtet war.
Ah ja, siehst du, bist du aus der anderen Ecke gekommen.
Ja.
Ja. Wer hätte das gedacht? Wir haben das gleiche Foto auf dem Handy.
Das ist witzig. Und der letzte Song, den du auf deinem Smartphone gehört hast, in der Playlist.
Okay, let's see. Ich habe halt gestern Abend beim Kochen so eine blöde Playlist gehört. Ich glaube, das zählt nicht.
So eine blöde Playlist?
Nee, also keine blöde, aber das sind so Jazz-Vibes gewesen.
Ah, ja,
und deshalb steht da jetzt
Tartufo
von Flamingo Zamperoni. Ich weiß nicht, ob wir damit so viel anfangen können.
Aber es ist interessant. Wir wissen, was du beim Kochen hörst.
So.
Die Jazz-Vibes. Louis.
Ja.
Großmann, dir vielen Dank.
Ja, ich danke dir.
Für die Begegnung. Toi, toi, toi. Wir drücken die Daumen.
Danke.
Für den Film. Und in 4 Wochen das Ganze dann in den USA. Filmstart. Da könnte es ja nochmal richtig interessant werden.
Das könnte nochmal spannend werden, ja.
Es sei denn, niemand kommt sich diesen Film angucken in den USA. Aber es dürfte genug Ving Rhames-Fans geben. Oder?
Ich glaube schon. Also klar, es gibt einfach so viele Filme in den USA, in Amerika. Da kann man schnell mal under Radar geraten.
Ja. Aber sie lieben Boxen.
Sie lieben Boxen und sie lieben Wing. Und es sind jetzt so ein paar erste Stimmen irgendwie, die uns dann mit Million Dollar Baby vergleichen. Das wollen wir ja gar nicht. Aber die Amis haben es natürlich auch so ein bisschen so positioniert, weil es natürlich schön polarisiert.
Klar.
Und ich glaube, da sind dann einfach vielleicht auch nur ein paar Leute, die sich das angucken wollen und sagen, oh Gott, das ist das ja niemals. Also, aber wir gucken uns das trotzdem mal an. Nein, ich glaube, Wing, der hat schon eine gute Fanbase da drüben. Also der gilt ja gerade in diesem African-American-Bereich, ist der ja echt eine Legend. So was wir hier gar nicht so wissen, der hat ja auch so ein paar Filme gemacht, die hier nicht so bekannt sind, wie Baby Boy von John Singleton und Holiday Heart, wo er, ich glaube, vor 20 Jahren oder so schon eine transsexuelle Person spielt. Also sowas kann der auch. Der ist da schon auf jeden Fall nochmal anders eine Kultperson als hier, definitiv. Hoffen wir mal, dass zumindest ein paar Leute sich davon überzeugen wollen, ob der auch noch boxtechnisch was drauf hat.
Und hören wollen, wenn er sagt, so you wanna box.
So. Ja, die Stimme ist einfach unvergleichlich, ne? Also der hat natürlich eine Intensität und so eine Präsenz aufgrund auch seiner Körperlichkeit und auch, ja.
So you wanna box.
And I want you to train me. Genau.
I don't train people. I make fighters.
Irgendwie, I don't train fighters, I make fighters.
Okay. Yeah. I want to be a fighter.
Yeah.
I don't train fighters. I make fighters.
Genau.
Ja. Louis, danke für heute. Bis bald wieder.
Ja, danke. Ich freue mich. Ciao.
Talk mit Thies.
Das war der kleine Abstecher nach Hollywood mit Luise Großmann. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wenn dein Leben einen Soundtrack hätte, wie würde der klingen? Wäre da Magie? Eine versteckte Botschaft? Oder vielleicht einfach Abenteuerlust? Ein Score, das ist die Musik, die extra für einen Film komponiert wird. Ja, und diese Melodien, die begleiten uns alle, seit Jahren, durch gute Zeiten oder auch schlechte. Aber warum bedeuten sie uns so viel? Warum löst Filmmusik so starke Gefühle aus? Und mit welchen psychologischen Tricks arbeiten Komponisten? In Score Snacks erwecken wir die größten Szenen der Filmgeschichte zum Leben und nehmen sie musikalisch auseinander. Das Beste aber ist, du kannst mir deinen Lieblingsfilm oder deine Lieblingsfilmmusik einfach schicken und erfahren, warum gerade dieser Score dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich bin Malte, der Host von Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.